Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Radio zu machen ist in diesen Tagen noch spannender als sonst sowieso schon. Warum? Ja, weil vieles noch schneller und noch kurzfristiger geht. So zum Beispiel ist gerade ein Bericht aus Kolumbien eingelaufen, ganz aktuell. Da sitzt nämlich ein Pärchen fest am Strand, also eine Quarantäne im Paradies. Das ist das, was sich viele für die Ferien wünschen, mal am Paradies zu sein. Die beiden kommen dort nicht weg, würden aber gerne wieder woanders hin. Sie werden das dann gleich um 10:50 hören. Und hier zunächst hat meine Kollegin Valentina Smekalina gerade etwas aus Moskau überspielt. Sie kennen sie ja vielleicht aus unserer Reihe in aller Munde, wo wir ja aus Italien, aus Deutschland, aus Griechenland, aus dem Iran und sonst woher immer wieder berichten, wie es den Menschen dort geht. Valentina, schreibt mir, heute Nacht waren die Kirchen in Russland ja geöffnet. Man feierte Ostern in der Orthodoxie, während wir hier schon Palmsonntag haben. Also man feierte Ostern in festlichen Gottesdiensten. Aber es war in der tausendjährigen Geschichte der Orthodoxie in Russland wohl nie so leer in den Kirchen wie jetzt. Die Leute mussten, klar, zu Hause bleiben. Viele Tausende haben die osterlichen Feierlichkeiten online im Internet verfolgt. Der Gottesdienst beginnt mit einer Abendandacht, die fast in Dunkelheit verläuft. Nur einzelne Kerzen flackern. Die Dunkelheit symbolisiert die Zeit, da Christus noch im Grab gelegen ist. Man kann dagegen dann nach Mitternacht die ersten Kerzen anzünden. Mit vielen Lichtern zieht ein Kreuzzug mit Gesang und Gebet rund um die Kirche. Und wenn endlich der Priester die Gläubigen mit Christus ist auferstanden begrüßt, dann dürfen alle wieder rein in die Kirche. Und dann fängt der freudigste und feierlichste Teil des Gottesdienstes an. Die Priester und der Klerus ziehen sich aus den weißen Gewändern in rote Gewänder um. Und man singt den sogenannten Osterkanon, in dem die Auferstehung des Herrn gepriesen wird. Also diesen Osterkanon, den hören wir jetzt, gesungen von den Mönchen des Sretenski-Klosters in Moskau. Und damit begrüßt sie zum Sonntagsspaziergang Andreas Stopp. Aus dem Moskauer Sretenski-Kloster diese Nacht. Meine Damen und Herren, der Sonntagsspaziergang ist ja eine Reise der Kontraste und wie auch immer Sie wollen. Wir blicken ein wenig nach vorne in die Sommerferien oder zurück in die Sommerferien. Die Geschichte hat folgenden Sinn. Die Fünf-Freunde-Welt besuchen wir nämlich. In den Sommerferien erleben Julian, Dick, Anne und George gemeinsam mit Timmy, dem Hund, allerlei Abenteuer. Sie erkunden verlassene Ruinen, folgen alten Schmugglerwegen und überwinden felsige Klippen. Diese Welt, die Fünf-Freunde-Welt, erschuf die Autorin Enid Blyton. Sie ließ sich während ihrer eigenen Sommerferien inspirieren, verbrachte in Dorset in Südengland diese schönen Tage. Ada von der Deken hat sich auf ihre Spur begeben.
Corfe Castle ist nicht zu übersehen. Wer die Isle of Purbeck, eine Halbinsel in der Grafschaft Dorset in Südengland, besucht, wird die auffällige Ruine früher oder später in der Ferne erblicken. Ihre gebrochene Silhouette scheint direkt an die tief hängenden Wolken heranzureichen.
So, do you want to walk further? It gets quite steep up there.
John Bish vom National Trust, der viele historische Anlagen in Großbritannien betreut, führt über das Gelände. Wer sich die Ruine genauer anschauen will, steigt einen steilen Hang hinauf. Schon Wilhelm der Eroberer wusste diese exponierte Lage auf dem Hügel zu schätzen. Wenn die Sonne durch die Wolken bricht, bringt sie den hellen Stein zum Strahlen.
It's built of Purbeck stone. Which is the stone from this area.
Die Burganlage ist aus Purbeck-Stein erbaut. Der ist hier aus der Gegend. Diese Art von Kalkstein war sehr beliebt. Purbeck-Stein ist hart, lässt sich aber einfach zuschlagen, ist somit für die Verarbeitung in Mauerwerken sehr geeignet. Er wurde nicht nur hier, sondern auch in Kathedralen wie Westminster Abbey oder Winchester Cathedral verwendet. Also wichtigen mittelalterlichen Bauwerken.
Die markante Ruine stach auch der Schriftstellerin Enid Blyton ins Auge, als sie 1940 zum ersten Mal mit ihren Töchtern Urlaub in Dorset machte. Vielleicht erkundete sie mit ihren damals 4- und 9-jährigen Mädchen die Ruinen, kletterte über die verfallenen Mauern, als ihr der Einfall zu einem neuen Abenteuerroman kam. Im Buch Fünf Freunde erobern die Schatzinsel taucht die Burgruine aus weißem Stein wieder auf.
Los, zur Festung! Geh du vor, George!
Und auch für die Dreharbeiten der Fernsehserie wurde Cove Castle genutzt.
Come to me!
Für Buch und Film wurde Cove Castle auf eine Insel versetzt. Tatsächlich liegt Cove Castle im Inland. Die Erkundungstour auf den Pfaden Enid Blytons geht über Schienen weiter. In direkter Nachbarschaft zur Cove Castle Ruine liegt ein historischer Bahnhof. Hier machen nur die Dampflokomotiven der Swanage Railway Halt. Es ist eine Museumsbahn, die durch den Einsatz von Eisenbahnfreunden erhalten wird. Wie Julian Owen. Seit 7 Jahren arbeitet der Rentner ehrenamtlich als Schaffner für die Eisenbahn. Aber der Eisenbahnenthusiast gerät direkt ins Schwärmen.
Oh, it's lovely scenery and countryside and birds and animals and things. It's great. Yeah, very nice.
Julian genießt die Fahrten durch die Landschaft. Das sei ihm Lohn genug, sagt er. Und so zuckelt die Lokomotive entlang hügeliger Weiden gen Küste. Endstation der Dampflok: Swanage. Ein malerischer Ort. Der Strand ist von bunten Badehäuschen gesäumt. Der Blick fällt auf eine imposante Steilküste aus Kreidefelsen. Im Hafenbecken in Swanage hat angeblich auch die passionierte Schwimmerin Enid Blyton regelmäßig ihre Bahnen gezogen. Heute brechen hier Taucher zu Erkundungen der Unterwasserwelt auf. Sie verbrachte viele Sommer hier. Es war ihre Auszeit von der fordernden, fleißigen Arbeit des Schreibens. Denn in der restlichen Zeit des Jahres arbeitete Enid Blyton hart. Neben den 21 Ausgaben der 5 Freunde erschienen mehr als 700 weitere Jugendbücher. Außerdem 10.000 Kurzgeschichten. Pausenlos soll sie am Schreibtisch gesessen haben. Ihre Geschichten Honey und Nanny, die Schwarze 7 und natürlich die 5 Freunde kennt nahezu jeder. Ihre Arbeit wurde weltbekannt. Angesprochen auf die berühmte Besucherin von damals erinnern sich viele an die Abenteuerromane, die ihre Kindheit geprägt haben.
Enid Blyton was one of the most important parts of my childhood.
Das war ein wichtiger Teil meiner Kindheit. Das waren ja einige Bücher, aber die 5 Freunde und die Schwarze 7 stachen heraus. Die Erinnerungen daran werde ich für immer behalten.
And I cherish the memories of reading those books.
A lot of them, yeah. When you grow up around here, you recognize what she's writing about.
Wenn man hier in der Gegend aufwächst, dann kennt man das, worüber sie schreibt. Entlang der Küste, Old Harry und so. Ja, das erkennt man wieder. Meine Spurensuche führt mich ein paar Kilometer weiter. Im traditionsreichen Hotel Knoll House in Studland ist Enid Blyton in späteren Jahren Stammgast gewesen. Schon lange bevor ich sie sehe, höre ich ihren klingelnden Schlüsselbund. Seit mehr als 30 Jahren arbeitet Tracy Chivas hier. Heute ist sie oberste Hausdame im Nollhaus und führt mich durch die Anlage. Mit Tracy geht es erst einmal in einen Aufenthaltsraum. Dort überblickt, prominent mittig platziert, eine Büste von Enid Blyton das Geschehen, eingerahmt von Büchern, was ihr wohl gefallen hätte.
This is where she used to stay. She was in room 40. That's where she used to live. That was a table. Table number 3 in the corner.
Ihr Stammzimmer sei der Raum mit der Nummer 40 gewesen. Oft habe man sie an Tisch Nummer 3 im Frühstückssaal sitzen sehen. Häufig würden Gäste explizit darum bitten, in Enid Blytons Raum übernachten zu dürfen. So ist das Zimmer auch heute besetzt. Das Hotel scheint in einem früheren Jahrzehnt stehen geblieben zu sein. Massive Holzmöbel, schwere Teppiche und aus der Zeit gefallene Gardinen. Für meine Spurensuche kommt mir das sehr gelegen. Es ist ein leichtes, sich vorzustellen, wie die Schriftstellerin den Blick über das Meer schweifen ließ, sich vielleicht in die Welt von George, Anne, Dick, Julian und Timmy dem Hund hineinträumte und vielleicht an Schmugglerhöhlen und verlassene Ruinen dachte. Kein Purbeck-Besuch ohne Wanderung am Meer. Hierfür ist die Juraküste schließlich bekannt. Typisch ist der Kiesstrand. Angeblich konnten Schmuggler früher in der Dunkelheit anhand der Größe der Steine ablesen, an welcher Stelle am Strand sie mit dem Boot an Land gekommen waren. Mein Weg führt über weitläufige Wiesen direkt an die steilen Kreidefelsen von Old Harry's Rock. Der helle Stein erhebt sich aus dem blauen Meer. Die nah beieinander stehenden Felsen weisen in Richtung Isle of Wight im Ärmelkanal, als grüßten sie in jene Richtung, wohin früher noch eine Landverbindung bestand. Und wie gelingt die Verabschiedung von Enid Blytons Dorset am besten? Natürlich mit einem Gingerbier. In den deutschen Übersetzungen wurde das Gingerbier gerne als Zitronenlimonade übersetzt. Schade, denn die Ingwerlimonade ist etwas traditionell Englisches und extrem köstlich. Und damit stärkten sich auch die fünf Freunde bei ihren Abenteuern zu gerne.
Im Enid Blytonland war Ada von der Deken unterwegs mit den fünf Freunden. We ran through forests and fields. I saw bunnies by the bow for the yew and cried as joyful as I was that day. It always turned out that way. Smiley, happy, miss, go lightly, grumpy, moody, silly little man. So I'll run, 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 run to my atmosphere. I like it there. Yours is old and cold and bored, and I never like to be made to stay that way. Little lip-sync baby, you've gone too far. Your smile has been downturned for far too long, and I wanna be the one to turn it back again. Sometimes when you get like this, I consider passing you on to another person who thinks that the glass is half empty. You can moan to each other's ears without hearing what's being said. And yes, it's a big deal about every little thing. And I'll run, 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 run back into my atmosphere. I like it here. Yours was old and cold, I got bored, and I never liked to be made to stay that way. Little lip sync, baby, follow my lead. A smile's as easy as 1, 2, 3. I'll turn that frown upside down and let your teeth be seen. Who cares if you go too far? Go over the top and laugh. Away and let yourself play.
lip-sync baby, I'm the lip-sync baby. Lily lip-sync baby, don't be a tease. Please just show me some release. If you just crinkle up your face, who knows the wind might change. Who knows the wind might change. Who knows the wind might change.
Fragen. Am Meer, am wüsten, nächtlichen Meer, steht ein Jünglingmann, die Brust voll Wehmut, das Haupt voll Zweifel, und mit düstern Lippen fragt er die Wogen: O löst mir das Rätsel des Lebens, das qualvoll uralte Rätsel, worüber schon manche Häupter gegrübelt, Häupter in Hieroglyphenmützen, Häupter in Turban und schwarzem Barett, Perückenhäupter und tausend andere arme, schwitzende Menschenhäupter. Sagt mir, was bedeutet der Mensch? Woher ist er gekommen? Wo geht er hin? Wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen? Es murmeln die Wogen, ihr ew'ges Gemurmel. Es wehet der Wind, es fliehen die Wolken. Es blinken die Sterne, gleichgültig und kalt, und ein Narr wartet auf Antwort. Heinrich Heine.
Und nun bin ich mir sicher, dass Halb Menorca dem Sonntagsspaziergang zuhört, außerdem noch Bochum und Düsseldorf. Und die eine und der andere hier und dort wird mit Sicherheit eine kleine Träne verdrücken. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn alle das jetzt hören. Wie, also und was? Vielleicht kennen Sie die Baleareninsel Menorca, deutlich weniger touristisch als Mallorca oder Ibiza. Aber diese kleine Insel hat viel zu bieten. Schroffe Küstenabschnitte im Norden mit zahlreichen Buchten, die zum Teil nur zu Fuß erreichbar sind. Weiße Sandstrände im Süden, ein Wanderweg rund um die ganze Insel ermöglicht, das alles zu erkunden. Die Menschen sind offen, sie sind gastfreundlich und sie teilen ihre Insel gerne mit denjenigen, die die Natur zu schätzen wissen. Meine Kollegin Petra Enzminger war mit ihrer Familie in den zurückliegenden Jahren immer wieder dort. Diese Insel ist für die Familie eine zweite Heimat geworden. Freundschaften haben sich entwickelt. Eine der Freundinnen ist Anke Bröschen. Das ist eine deutsche Künstlerin, die vor 11 Jahren auf die Baleareninsel ausgewandert ist, eine Galerie dort eröffnet hat und jetzt mit ihrem Hund in einem Haus in Quarantäne lebt, leben muss. Die Ausgangsregeln sind auf den Balearen noch strenger als auf dem Festland. Also, wie geht es den Menschen auf der Lieblingsinsel und wie geht es der Freundin? Begegnung per Videokonferenz.
Hallo! Hallo Anke, da ist die Lilly. Es ist schön, dich mal wieder zu sehen. Ja, drück drauf auf die Sprachmemo und dann legen wir los.
Also immer, wenn ich die antworte, muss ich jetzt das Sprachmemo nehmen, ne?
Es ist ein Wiedersehen nach vielen Wochen. Damit wir auch für den Hörfunkbeitrag eine ausreichend gute Tonqualität haben, nimmt Anke sich selbst mit einem Rekorder auf und schickt uns die Aufnahme später per Sprachnachricht. Was würden wir jetzt tun, wenn wir, was ja geplant war, in den Osterferien jetzt auf Menorca wären? Gemeinsam spielen wir durch, was überhaupt noch möglich wäre. Direkt nach dem Aufstehen schwimmen gehen zum Beispiel.
Und danach wahrscheinlich auf der Terrasse frühstücken.
Geht das noch? Könntet ihr denn an den Strand?
Nein, das geht leider nicht. Seit der Ausgangssperre vom 14. März bzw. 15. März, es wurde noch mal ein Auge zugedrückt, nichts mehr. Wir dürfen nicht mehr an die Strände. Gar nicht raus.
So über Mittag haben wir es ja oft so gehalten, auch dass wir gesagt haben, wir kommen in die Hauptstadt und gehen da ein bisschen bummeln zum Fischmarkt. Der Fischmarkt samstags ja auch mit Musik und viel Treiben und man kann dort Fischfingers sich kaufen und andere Tapas. Ja, du weinst schon fast, weil das geht alles nicht mehr, ne?
Gar nichts. Absolute Ausgangssperre. Wir dürfen überhaupt nicht das Haus verlassen.
Die Lilly sitzt hier bei mir und der Tom. Wir alle lieben Menorca. Wir haben uns auf Menorca kennengelernt, haben viel zusammen verbracht. Ich würde gern die Lilly mal fragen, ob die sich vorstellen kann, wie die Insel im Moment ist. Kannst du dir das vorstellen, wenn du das hörst, was Anke erzählt?
Nein, eigentlich so gar nicht, weil die Insel ist immer sehr belebt, immer mit freundlichen und total netten Einwohnern. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass die ganzen Straßen jetzt komplett leer sind, man nicht an die Strände darf und auch die ganzen Eisdielen zu haben, weil das gehört für mich so zum Sommer auch noch dazu. Und ja, es ist unvorstellbar.
Tom, wie geht's dir, wenn du das hörst?
Ja, ich finde das auch verrückt, wenn man sich überlegt, diese vielen schönen Strände und was es da Natur gibt, dass man das alles nicht nutzen kann im Moment. Und ich muss auch an viele Leute denken, die ich da kenne, die ja auch vom Tourismus leben und jetzt im Ende natürlich alle ganz, ganz schwierige Zeit vor sich haben. Ne?
Es ist ein bisschen so, als würden wir uns am Tisch gegenüber sitzen. Die Emotionen kommen schnell hoch. So viel hat sich verändert in der kurzen Zeit. Das Leben auf Menorca steht nahezu still. Auch Anke genießt im Sommer normalerweise das große Kulturangebot in Menorcas Hauptstadt Mahon oder Mau, wie die Einheimischen eher sagen. In den zurückliegenden Jahren hat sich die Stadt im Südosten der Insel zur Kulturstadt gemausert. Um diese Zeit blüht sie langsam auf. Daran ist im Moment überhaupt nicht zu denken. Auf der ganzen Insel nicht.
Aber ich habe das große Glück, ich habe einen Hund und ich darf im Umkreis von 50 Metern meines Zuhauses mit dem Hund spazieren gehen.
50 Meter?
Ja. Man darf auch nur alleine mit dem Hund laufen. Man darf überhaupt nicht zu zweit spazieren gehen.
Wir hätten nach dem Fischmarkt noch einen Stopp in der Eisdiele vermutlich eingelegt. Unserer Lieblingseisdiele direkt gegenüber vom Fischmarkt. Die Lilly grinst schon, ne? Du hast den Geschmack auf den Lippen, oder?
Ja. Also es ist immer sehr lecker da und wir gehen da eigentlich auch immer hin, wenn wir in Mahon sind, also in der Hauptstadt. Und ja, das geht dann wahrscheinlich
auch nicht. Das beste Eis der Welt.
Gerade so am Nachmittag, nach dem Eis oder noch mit dem Eis in der Hand, wären wir dann auch bei dir mal vorbeigekommen. In der Galerie hätten wir mal vorbeigeschaut, hätten dich und deinen Hund Bootsmann besucht. Was hättest du zu normalen Zeiten jetzt gemacht?
Ja, zu normalen Zeiten würde ich mich jetzt sehr freuen, alle wiederzusehen nach dem Winter. Alle würden jetzt ihren Spaziergang machen, zur Fischhalle gehen, die Musik hören, sich freuen, dass die Restaurants wieder aufmachen nach dem Winterschlaf. Vieles macht ja zu, die touristischen Einrichtungen.
Du hast mal von dem Brunnen in Mahon erzählt, wo sich die Menschen treffen, um zum einen Trinkwasser in große Plastiktornister zu füllen, aber eben auch, um miteinander zu reden, zu quatschen, sich zu treffen. So ein Treffpunkt für die Menorquiner, die Hauptstädter. Das ist jetzt alles vorbei. Gibt es überhaupt noch Momente, wo man sich begegnen kann?
Gar nicht. Und leider ist der Brunnen zu, weil wenn natürlich einer Corona hat und hinterlässt dann seinen Fingerabdruck auf dem Knopf, wo man das Wasser bedient, wo es rauskommt, ist es ja alles eine hohe Ansteckungsgefahr. Keine sozialen Kontakte. Furchtbar. Sehr deprimiert.
Ja, du bist dann gar nicht mehr in Mau jetzt im Moment?
Nee, wir müssen uns da aufhalten, wo wir leben. Das heißt, ich bin zu Hause in Binissafur. Ich darf überhaupt nicht in mein Geschäft. Konnte aber noch bis zum 2. April zu meinem Geschäft wenigstens mal die Straße putzen, gucken, ob irgendwie alles in Ordnung ist. Und hat mich gewundert, dass auch meine Schaufensterscheibe so dreckig ist. Und ich die kaum sauber bekommen habe, weil die also im Stundentakt die ganze Insel desinfizieren. Ich weiß nicht, was die da benutzen, aber da sind Menschen mit Chemieflaschen, sprühen überall, wo Menschen ihre Finger ablassen, alles ab. Das soll angeblich helfen, um den Virus zu eliminieren.
Das Kopfsteinpflaster in der Altstadt ist am Abend pitschnass, erzählt uns Anke. Die etwa 29.000 Einwohner zählende Stadt ist ein wichtiger Versorgungspunkt für die gesamte Insel. Der langgestreckte Naturhafen gehört zu den größten der Welt. In der Hauptsaison ankern hier riesige Kreuzfahrtschiffe, die dann für ein paar Stunden tausende einkaufsfreudige Touristen an Land spülen. Eine wichtige Einnahmequelle für die Hauptstädter, auch für Anke, die oberhalb des Hafens in ihrer kleinen Galerie Kunst von Menorca anbietet. Mitbringsel eben auch für Kreuzfahrttouristen. Und Mahon hat neben Kultur- und Shoppingangebot auch architektonisch einiges zu bieten. Dass Menorca einst unter britischer Herrschaft stand, ist in Mao noch heute zu spüren. Erst die Briten waren es, die Mahon im 18. Jahrhundert überhaupt zur Hauptstadt gemacht haben. Bis heute, so hört man, gäbe es einen Wettstreit zwischen Mahon und der an der Westküste gelegenen einstigen Hauptstadt Ciutadella. Nun also ist in beiden Städten nichts von quirligem mediterranen Leben zu spüren. Auch an den zahlreichen Stränden ist niemand mehr. Anke dokumentiert von Beginn an den Verlauf der Ausgangssperre mit kleinen Filmen, die sie wie ein Social-Media-Tagebuch an Freunde und Kunden postet. Auch ein Film über einen Spaziergang am Strand von Sombo war darunter, einem der weitläufigsten Strände Menorcas.
Hallo alle zusammen, Tag 1, Ausgangssperre, Corona in Spanien. Gut, dass es den Bootsmann gibt. Gassi gehen mit Hund ist erlaubt. Ja, jetzt sitzen wir hier in Sombo am Strand. Keiner da. Wir versuchen, das Gesündeste aus der Situation zu machen. Haltet durch. Es kann nur besser werden.
Das war der 15. März. Da, glaube ich, ging das Gesetz los, aber die Polizei hat noch ein Auge zugedrückt. Man kennt mich ja mit dem Bootsmann. Und das war keiner mehr am Strand. Das war natürlich super. Und dann hat die Polizei gesagt, nur noch Pipi und Kaka und ab morgen auch nichts mehr, keine Strände. Ja, aber es war ein tolles Erlebnis natürlich, auf einem Sonntag bei strahlendem Wetter Sombu für sich alleine zu haben. Und der Hund war auch sehr glücklich.
Feiner, weißer Sandstrand, kristallklares Wasser, 2,5 Kilometer lang und bis zu 50 Meter breit. Richtig voll ist der Strand von Sombu nur in der kurzen menorquinischen Hauptsaison, Juli und August. Außerhalb der Sommersaison verändert sich das Bild. Die Natur rückt in den Vordergrund. An einem der Zugänge fließt Süßwasser ins Meer. Um diese Jahreszeit tummeln sich hier Enten, Gänse und andere Vögel, die sich gerne mit altem Weißbrot füttern lassen. Bilder werden wach, wie die Tiere uns bedrängen, Tochter Lilly in den großen Zeh picken. So bald wird es das nicht wieder geben. Die Insel mit den vielen Buchten und Naturstränden, der hügeligen Landschaft, die jedes Jahr auch viele Wanderer lockt, diese ohnehin als ruhigste der Balearen geltende Insel, ist nun völlig ruhig. Die harte Ausgangssperre auf den Balearen setzt auch Anke langsam zu. Gibt es dennoch etwas Positives in dieser schwierigen Zeit?
Naja, die Hoffnung, dass man sich bald wieder sieht. Oh, und dann glaube ich, fange ich an zu weinen. Ja, weil das wird bestimmt sehr rührend werden. Ja, ist schon eine harte Zeit.
Du bist Künstlerin. Ja. Kannst du das ein bisschen umsetzen? Kannst du ein bisschen versuchen, deine Gefühle in deine Bilder zu bringen?
Ja, das hat am Anfang natürlich etwas gedauert, weil es ein Veränderungsprozess als Maler auch ist. Ich habe zum Glück auch Auftragsarbeiten, wo die Leute gesagt haben, Mensch, Anke, wir wünschen uns Auftragsarbeiten von dir für Quarantänebilder tatsächlich. Sie wollen alle als Erinnerung doch ein Bild haben, wo eine Maske drauf ist. Und da musste ich das auch erstmal verarbeiten. Und jetzt, aufgrund dieser Kundenwünsche, bin ich jetzt reingekommen, bin ich jetzt drin, ja. Und es werden doch wieder lustige Figuren, so wie ich sie immer male. Ich sehe ja immer in den Felsen von Menorca so Figuren wie ein Hund mit einer Mütze. Die kriegen ja zukünftig alle eine Maske.
Ich würde gerne so ein Bild bald mal sehen.
Ich bin dabei, ja.
Und dann schickst du uns ein Foto.
Aber gerne, natürlich.
Und wenn ich dich so angucke, wir sehen uns auf dem Computer, wir machen Videotelefonie. Im Hintergrund ist ein großes Bild. Da sind viele der Farben drin, die wir kennen. Also vor allen Dingen das wunderbare Blau.
Ja, das male ich auch weiter. Also ich habe trotz Corona keine Farben, die ich mit Schwarz male und Braun, nichts Negatives. Nein, nein, gerade die Farben, die tun dem Herzen immer gut.
Und hast du ein Gefühl, wie die Menorquiner selbst in die Zukunft schauen? Hast du da zumindest telefonisch oder so Kontakt? Kannst du das erahnen?
Ja, also es ist schon so, dass ich gar nicht dazu komme, mich mal in den Garten zu setzen oder zu malen, weil ich den ganzen Tag am Telefonieren bin. Alle brauchen irgendwie im Moment das Telefon. Also ich telefoniere manchmal 4,5 Stunden mit einer Freundin, hatten wir früher nie die Zeit für. Und wir hoffen natürlich, dass wir eventuell wieder auf die Straße dürfen und zum Strand. Das müssen wir abwarten. Das wird natürlich ein Wahnsinn. Ich glaube, wir können mit der Freiheit wahrscheinlich am ersten Tag gar nicht richtig umgehen.
Ich denke nochmal mit Blick auf die Zukunft. Wir haben auch im Sommer ganz oft unsere Zeit auf Menorca ja schon verbracht. Und da gibt es die großen Fiestas. Die ganze Insel fiebert danach, diese Fiestas zu feiern. In jedem Ort findet so eine Fiesta statt. Das sind die großen Volksfeste, wo die Pferde zum Aufsteigen gebracht werden von ihren Reiterinnen und Reitern. Da ist immer viel los. Alles ist auf den Beinen. Es ist auch sehr eng. Ist das für euch vorstellbar, dass es in diesem Jahr solche Fiestas auf Menorca geben wird?
Wir wissen es nicht, ob die Fiesta stattfinden werden. Generell ist es natürlich schwer für einen Südeuropäer, überhaupt zu Hause zu bleiben. Ich glaube, die haben noch nie in ihrem Leben so viel Zeit in ihren Wohnungen verbracht, weil die ja immer nur draußen leben. Und das wird auch wieder kommen. Wie die das mit den Pferdefiestas machen, wissen wir noch nicht.
Menorca ohne Fiestas im Sommer? Kaum vorstellbar. Dieses Volksfest hat eine jahrhundertealte Tradition. Los geht es jedes Jahr Ende Juni in der Küstenstadt Ciutadella, die dann auch von Festlandspaniern überrannt wird. Zehntausende Menschen wohnen diesem Spektakel bei, schauen zu, wie die Reiter ihre Pferde spektakulär zum Tanzen, also zum Aufsteigen bringen. Vor allem junge Menschen versuchen, den Pferden die Hand auf die Brust zu legen, dem Herzen nahe zu kommen. Das soll Kraft bringen. Das Ganze begleitet von einer Kapelle, die immer wieder das gleiche Lied spielt, und einer anstachelnden Zuschauermenge. Dichtes Gedränge bei hohen Temperaturen. Den ganzen Sommer über wird reihum in jedem Dorf der Insel gefeiert. Und die Menschen sind stolz darauf, dass sie ihr Brauchtum über einen so langen Zeitraum bewahren konnten. In gut 2 Monaten also würde es normalerweise wieder losgehen. Normalerweise.
Es wird sich alles fügen, ja. Und das wird schön, wenn man sich wieder sieht. Das wird, glaube ich, noch mehr verbinden. Jeder vermisst jeden und ich glaube, alle werden dieses Nacheinander wieder schauen, wenn alles wieder nach und nach Schritt für Schritt wieder geöffnet wird, zu gucken, wie es dem Einzelnen geht, zu sprechen, wie geht es dir, das wird nochmal eine tolle Sache werden, ich bin gespannt. Und kommt bitte bald nach Menorca, damit wir uns mal wieder auf dem Eis treffen können und uns unterhalten können.
Ja, Petra Enzminger besorgte diesen Beitrag. Sie haben unsere Nachrichten vielleicht entnommen. Die Ausgangsbeschränkungen wurden in ganz Spanien noch einmal bis zum 10. Mai verlängert. Schulen und Universitäten bleiben noch bis September geschlossen. Und die Fiesta in Ciutadella, von der gerade die Rede war, die ist leider auch abgesagt. Ja, aus dem Deutschlandfunk in Köln. Nun ein Gruß an Petra, Tom und Lilly, die nicht nach Menorca können, und an Anke und all diejenigen, die auf Menorca noch ein wenig warten müssen, bis auf das gemeinsame Eisessen.
La cara és d'un sol resplendent de tendresa i melangia. Quin dia serà aquell dia que a Menorca tornaré? Són ses cales de Menorca ses casetes blanques, ses casetes blanques netes i aclarides. Jo vull romandre a Menorca del meu amor,
una menorquina, una neta i fina, m'ha robat el cor. Són ses gales de Menorca, sa meva vida, i ses casetes blanques, ses casetes blanques, netes i aclarides. Jo vull romandre a Menorca, des meu amor. Una menorquina, moreneta i fina, m'ha robat el cor.
Nun ja, die Zeit scheint dieser Tage im Großen und Ganzen ein wenig zu stehen. Zumindest machen wir uns mehr Gedanken über das Vergehen oder über das Nichtvergehen von Zeit. Lothar Bodingbauer, den haben Sie letzten Montag schon mal gehört, das ist der, der Geräusche sammelt. Und alles Weitere überlasse ich ihm jetzt selbst. Er wird Ihnen nun sagen, wo er denn einen ganz neuen Begriff von Zeit bekommt.
Das Warten am Bahnübergang ist das Genießen geschenkter Zeit. Schon vor dem Senken des Schrankens kündigt sich diese Zeitspanne an durch eine Glocke, die verstummen wird, wenn die Schranke oder der Schranke, wie wir in Österreich sagen, wenn der Schranke die Straße versperrt. Dann wird es still. Man steht da und denkt nach, man weiß, dass nichts in der Welt die kommende Minute verändern würde, verkürzen. Und während man auf diese Weise ruhig wird, kommt bald der Zug. Man sieht die Menschen, man freut sich, dass das Warten nun ein Ende hat. Und wenn der Schranken wieder hochgeht, geht auch die Zeit wieder weiter.
Es ist unglaublich, welche Kreativität diese besondere Zeit, in der wir uns alle befinden, freisetzt. Silke Gonska hat uns eine Mail geschrieben. Das war schon am 6. April. Ich lese darauf vor. Mir kam die Idee, Ihnen ein Lied von uns zu schicken, welches wir speziell für diese Krisenzeit aufgenommen haben. Dem Lied liegt ein Gedicht von Mascha Kalecko zugrunde, eigentlich geschrieben für die beginnende Nazi-Herrschaft, entfaltet dieses Gedicht jetzt wieder in neuer Weise seine ganze Wahrheit. Es ist unsere melancholisch kraftspendende Version des Rezepts. Zugrunde liegt dem Lied die Melodie des Lacrimosa von Wolfgang Amadeus Mozart. Frieda Bergner und ich, also Silke Gonska, sind freiberufliche Musiker, Musikerinnen aus Thüringen und Weimar. Und diese beiden, die hören wir jetzt. Und wir danken Ihnen schon jetzt für diese Einsendung hier für den Sonntagsspaziergang.
Jahre wird
das Brot in dem Kasten und der Anzug im Schrank. Sage nicht mein, es ist dir alles geliehen. Lebe auf Zeit und sieh, wie wenig du brauchst. Richte dich ein und halte den Koffer bereit. Es ist wahr, was sie sagen, was kommen muss, kommt. Geh dem Leid nicht entgegen. Und ist es da, sieh ihm still ins Gesicht. Es ist vergänglich wie Glück. Erwarte nichts und hüte besorgt dein Geheimnis. Denn auch der Bruder verrät, geht es um dich oder ihn. Den eigenen Schatten nimm dir zum Weggefährten. Feg deine Stube wohl und tausche den Gruß mit den Nachbarn. Flicke heiter den Zaun und auch die Glocke am Turm. Die Wunde in dir halte wach im einstweilen zerreiß deine Pläne. Sei klug und halt dich an Wunder. Sie sind schon lang verzeichnet im großen Plan. Jage die Ängste fort und die Angst vor der Angst.
Rezept in Times of Corona. Silke Gonska hat gesungen und Frieda Bergner spielte. Beide sind Sonntagsspaziergangshörer. Nochmal vielen Dank für diese Vertonung. Ja, Strand, Palmen, Meer. Gibt es jemanden, der momentan vielleicht nicht davon träumt, während viele Deutsche ihren Urlaub absagen mussten, zumindest den Osterurlaub, wie das mit dem Sommer ist, wissen wir ja noch nicht ganz genau, oder eben mit Fernweh zu Hause sitzt, sind andere in diesem paradiesischen Ambiente gefangen. Manche Urlauber kamen nicht mehr rechtzeitig nach Hause oder haben sich dazu entschieden, die Corona-Krise erstmal im Ausland abzuwarten. So wie mein Kollege Julian Ignatowitsch, der im karibischen Norden Kolumbiens gestrandet ist.
Noch nie habe ich so hohe, wuchtige und schäumende Wellen wie hier gesehen. Nachts fressen sie sich manchmal bis an die Hütten und Häuser heran, entwurzeln Palmen und bedecken den Strand. Ja, Strand. Den ganzen Tag. Immer im Sichtfeld. Ich bin gefangen im Paradies. Im kleinen Dorf Palomino im Norden Kolumbiens. Das ganze Land ist in Quarantäne, wie sie hier sagen. Ich auch. Und jetzt habe ich Sand zwischen den Zehen. Was ist passiert? Am 11. März flog ich wie geplant nach Bogota, um meine kolumbianische Freundin Juana und ihre Familie zu besuchen. Da war noch nicht klar, dass auch hier bald Ausnahmezustand herrschen würde. Wir hatten eine kleine Rundreise an der karibischen Nordküste geplant, brachen aber nach wenigen Tagen ab und zogen wegen des Coronavirus in die nächstbeste freie Hütte, in eine naturverbundene Gemeinschaft. Da auch hier die Quarantäne immer wieder verlängert wird, sind wir jetzt bereits fast einen Monat hier.
Palomino es un pueblo de pescadores.
Samuel, unser Gastgeber, kennt Palomino seit mehr als 13 Jahren. Er beschreibt den Ort als Fischerdorf. Fröhliche Leute, die gerne tanzen und trinken, leben hier, sagt er.
Son gente que sí les gusta beber.
Seine Familie kaufte das Land, als sich Kolumbien noch im Bürgerkrieg befand und die Paramilitärs das Gebiet kontrollierten. Heute ist hier alles friedlich und die Natur blüht tropisch bei 30 Grad. Auch der Tourismus ist mittlerweile ein Wirtschaftsfaktor. Samuels Familie vermietet kleine Cabañas. Das sind Hütten, wie sie die indigenen Völker bauen, die in den umliegenden Nationalparks leben. Drumherum viel Grün. Bäume, Mangos, Papayas, Guanabanas, Blumenfarne, natürlich Palmen. Momentan ist nur die Hälfte der Cabañas besetzt. Samuel, seine Mutter, ihr Mann sowie zwei Amerikaner, denen es ähnlich geht wie uns, sind unsere Quarantänefamilie. Abends trifft man sich zum Yoga und trinkt anschließend Smoothie.
Because we're into eco-friendly type of lifestyle.
Owen und Ian leben eco-freundlich, wie sie es nennen, also naturverbunden.
Because we did feel something special here for sure. I couldn't really put my finger on it, but I definitely felt something.
Wir haben hier sofort etwas ganz Spezielles gefühlt, sagt Owen, der als Koch mit Geschäftsplänen aus den USA nach Palomino gekommen ist.
With the Sierras and the mountains being here, would break the ocean.
Hier sind die Berge, die direkt ans Meer grenzen, eine warmherzige Atmosphäre und ein ganz besonderer Vibe. Das macht deinen Kopf frei, verbindet dich mit der Erde und zeigt dir, was wirklich wichtig ist im Leben.
Makes you think about what's important in life. Before the quarantine, it already had done that.
Vom Rucksackreisenden bis zum umweltbewussten Wellnessurlauber reicht das touristische Klientel im Palomino. Hippies, Veganer und Sinnsuchende zusammen an einem Ort. Übernachtungsmöglichkeiten kosten normalerweise zwischen 40.000 und 400.000 Pesos, also 10 Euro in der Hängematte oder 100 Euro in der Eco Suite. Die großen Hotelketten oder Strandkomplexe gibt es hier zum Glück noch nicht. Leben im Einklang mit der Natur, Ruhe und Zeit zum Abschalten suchen Reisende in Palomino. Und so leben die Leute, die es sich leisten können, hier auch. In Samuels grüner Community kommt der Strom aus Solarkraft, der Abfall wird wiederverwertbar recycelt und Kräuter, Gemüse und Früchte werden im eigenen Garten angebaut. Unsere Hütte ist mit Bambus und Palmenblättern bedeckt und große Teile sind offen. Das Bad liegt sogar ganz im Freien, wie ein kleiner Vorgarten. Nachts, ab 6:30, Äquatorgegend, ist es stockdunkel, kann man unter Sternen duschen und den Tieren lauschen. Das Moskitonetz über dem Bett, ganz wichtig, denn Mücken übertragen hier auch Dengue und Gelbfieber. Kakerlaken und Spinnen neben dem Bett oder Fledermäuse und Vögel im Dachstuhl gehören hier zum Alltag. Tagsüber liegen Juana und ich in unseren Hängematten vor der Cabaña, lesen, natürlich Gabriel Garcia Marquez, den kolumbianischen Nobelpreisträger, reden, surfen im Internet, das erstaunlich gut funktioniert, oder gehen am Strand spazieren, manchmal auch ins Wasser, in die gewaltigen Wellen.
Vamos a la playa.
Eigentlich ist das momentan nicht erlaubt, aber wenn der übliche Sicherheitsabstand eingehalten wird, drückt die Polizei ein Auge zu. Hat sie auch bei uns schon. Die ganze Region hat bisher nur einen einzigen offiziellen Corona-Fall. Trotzdem sind nur sehr wenige Menschen am Strand. Die meisten Touristen sind abgereist, ein paar Einheimische fischen oder vertreiben sich die Zeit an zwei naheliegenden Flüssen, die ins Meer münden. Der Großteil hält sich an die Vorgaben, trägt Mundschutz und geht nur für das Nötigste raus.
Nunca he visto este pueblo así, totalmente muerto.
Total ausgestorben sei das Dorf, sagt Samuel. So habe er es noch nie gesehen. Auch wir kaufen einmal die Woche ein. In kleinen Läden, in denen die Rechnung noch im Kopf zusammengezählt wird und eine Staude Bananen 25 Cent kostet. Klopapier, Hamsterkäufe, hier überhaupt kein Thema. Die Versorgung ist gewährleistet, die Leute ruhig. Vielleicht gibt es mal keine Eier, weil die Henne eben keine gelegt hat. So ist das in der ländlichen Gegend Kolumbiens.
Hallo? Hola familia, ¿cómo están? ¿Cómo han estado?
Juana telefoniert mit ihrer Familie in der Hauptstadt. Dort sind die Hälfte der rund 3.500 Fälle in Kolumbien verzeichnet. Insgesamt gibt es 153 Totenmeldungen. Aber wer kennt schon die genauen Zahlen? In der 8-Millionen-Menschen-Metropole Bogota sind die Regeln knallhart. Die Stadt ist momentan abgeriegelt. Keiner kommt raus, keiner rein. Wer wann überhaupt aus dem Haus darf, darüber entscheidet entweder Geschlecht, an einem Tag gehen die Männer, am anderen die Frauen, oder die letzte Ziffer der Ausweisnummer, nach Wochentagen, 1, 2 für Montag, 3, 4 für Dienstag und so weiter. Wer sich nicht daran hält, riskiert eine Geldstrafe von rund 300 Euro, was hier oft das Monatseinkommen einer Familie übersteigt. Prävention steht in Kolumbien an erster Stelle. Das Gesundheitssystem ist natürlich nicht vergleichbar mit Deutschland. Viele Menschen sind nicht krankenversichert. Nicht nur in der Krise fehlt es den Armen an Wasser und Überlebensmitteln. Ein großflächiger Ausbruch des Virus hätte hier wohl schlimme Auswirkungen. Noch viel schlimmer als in Italien oder Spanien. Ob die Auflagen am 27. April, wie derzeit geplant, gelockert werden, ob dann wieder Flüge gehen und Geschäfte öffnen, weiß momentan niemand. So sitzen wir im Paradies. Keine Frage, es ist traumhaft schön, die Atmosphäre ist entspannt, die Leute hilfsbereit. Es fehlt momentan an nichts. Aber wir sitzen eben auch im Paradies fest, mit unserer Ungewissheit und der Distanz nach Deutschland. Strandidylle inmitten der weltweiten Pandemie, irgendwie auch ein bisschen surreal. Freunde und Familie erkundigen sich fast täglich, machen sich Sorgen. Meine Antwort: Wir haben es ja besser als ihr. Aber wie lange noch? Fragt meine Mutter zum Beispiel. Sie kennt die Nachrichtenlage in Kolumbien mittlerweile fast schon besser als ich. So oder so, wir werden hierbleiben bis zum Ende der Quarantäne. Was anderes bleibt uns eigentlich auch gar nicht übrig. Wir machen das Beste daraus, ist zugegeben auch gar nicht so schwer. Denn wenn man etwas lernen kann in dieser Zeit hier in der Karibik, dann doch genau das. Gelassen sein und die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Sozusagen auf den Wellen surfen.
Julian Ignatovic erzählte uns von seiner Strandquarantäne in Palomino in Kolumbien. Ja, entscheiden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte selbst, ob Sie ihn nun und seine Freundin Juana beneiden oder bemitleiden. Es kommen jetzt hier im Deutschlandfunk die Nachrichten. Dann werde ich mit einer Hörerin verbunden sein, Nora Rätsel, so heißt sie. Sie wird uns etwas erzählen und berichten von ihrer besonderen Reise, nämlich der durch die algerische Wüste. Wir hatten ja Hörerinnen und Hörer eingeladen, ihre besonderen Reisen hier zu berichten im Deutschlandfunk. Also, nach den Nachrichten geht's weiter.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit dem zweiten Teil der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Andreas Stoff weiter am Mikrofon. Es ist so gut, irgendwo hinzufahren, wird jetzt gleich hier gesungen. Und gleich spreche ich dann mit Nora Rätsel. Die ist irgendwo hingefahren, eine besondere Reise durch die algerische Wüste. Bleiben Sie dran.
Bon, de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans tes yeux un espoir merveilleux qui donne le frisson. C'est si bon, ces petites sensations, ça vaut mieux qu'un million. C'est tellement, tellement bon.
Jetzt müssten wir eine Leitung nach Barcelona haben. Nora Rätsel, können Sie mich hören?
Ja, ich kann Sie gut hören. Guten Tag.
Ah, das ist ja wunderbar. Ja, da hätte ich eigentlich was Spanisch Gesungenes Ihnen spielen möchten, denn, und das müssen wir jetzt von vorne erklären, Frau Rätsel, Sie sind Deutsche, aber Sie leben in Barcelona. Wo wollen wir da überhaupt anfangen? Geboren sind Sie in Deutschland, aber die ersten 4 Jahre von 6. bis 10. Lebensjahr, da haben Sie in Bogotá gelebt. Erzählen Sie uns das mal von Anfang an, damit wir Sie einordnen können, Frau Rätsel.
In Bogotá und Medellín vor allen Dingen. Das war so witzig, dass heute in der Sendung ausgerechnet eine Sendung aus Kolumbien kam. Ja.
Kennen Sie da diesen Ort, Palomino, von dem der Julian da erzählt hat? Das nicht.
Kenne ich nicht. Nee, ich habe vor allen Dingen in Medellín gelebt und daran kann ich mich noch erinnern. Aber als ich neulich mal wieder da war, neulich, was heißt neulich? 2008, da habe ich absolut nichts mehr wiedererkannt, nur die Berge ringsherum.
Ja, es ist unglaublich, wie sich das ändert, auch im ganzen Bild. Ja. Sie sind jetzt, wir dürfen das uncharmanterweise, Frau Rätsel, sagen, Sie sind 72 Jahre alt.
Ja.
Und Sie sind schon immer eine Abenteurerin gewesen. Hängt das womöglich mit Ihrem Vater zusammen? Also kann man Reiselust erben?
Ich weiß nicht, ob man das erben kann, aber ich meine, ich bin mit meinen Eltern immer schon früh durch die Gegend geschleppt worden, ne? Also von meinen Eltern durch die Gegend geschleppt worden. Und vielleicht wird das dann zur Gewohnheit, dass es einem keine Probleme macht, die Orte zu wechseln, in verschiedenen Ländern zu leben, verschiedene Sprachen zu lernen und so. Mhm. Das ist einfach so eine Praxis, mit der man aufwächst sozusagen. Mhm. Ich glaube, das ist eher der Grund.
Und Sie sprechen ja mit Sicherheit fließend Spanisch, aber Deutsch ist nach wie vor Ihre Muttersprache. Würden Sie es so sehen, selbst wenn Sie viel Zeit eben im spanisch sprechenden Ausland seinerzeit verbracht haben?
Ja, ich weiß, ich glaube, ich habe 2 Muttersprachen. Deutsch und Spanisch. Mhm. Auf Spanisch habe ich mich zum ersten Mal verständlich gemacht.
Ja.
Ja, und insofern ist es ziemlich tief in einem drin, glaube ich, so die Sprache, mit der man zuerst die Dinge benannt hat.
Ja, kommt ja nicht von ungefähr, dass Sie seit 6 Jahren, also in Barcelona, dann eben leben. Und damit unsere Hörerinnen und Hörer ein Bild von Ihnen bekommen, sei auch noch dazu gesagt, Sie forschen für die Umea-Universität in Schweden. Also eigentlich müsste ich Sie mit Frau Professor Rätsel ansprechen.
Ja. Das ist nicht nötig.
Ja, und Frau Rätzel hat uns geschrieben, weil wir gebeten hatten oder aufgerufen haben, berichten Sie uns doch, liebe Hörerinnen und Hörer, von Ihrer besonderen Reise. Jetzt, wo wir selber im Moment noch gar nicht wissen, wann wir wieder werden reisen dürfen, blickt man ja ein bisschen zurück und schaut in der Lebensgeschichte, was war denn so meine besondere Reise? Und Sie haben gesagt, ich hatte auch eine ganz besondere Reise, denn mit 40 Jahren habe ich mir Geld geliehen und was gemacht?
Ja, ich bin allein durch die Wüste gefahren, durch die Sahara, durch die algerische Wüste. Und zwar, das kam deswegen so in den 60er Jahren, ich glaube 62 war das, habe ich den Film gesehen, Lawrence of Arabia. Und 3 Wochen danach bin ich mit Freunden aus dem Studentenwohnheim nach Algerien getrampt, um in die Wüste zu fahren, weil ich dachte, ich muss unbedingt mal in diese Wüste. Und ich war dann noch 2-mal da mit Freunden, sind wir durchgetrampt, als ich noch jung war. Aber ich hatte immer im Kopf, ich muss unbedingt mal alleine in die Wüste, weil diese Landschaft so fantastisch ist. Und im Grunde, wenn Leute dabei sind, dann redet man, dann unterhält man sich und das lenkt einen im Grunde genommen ab von der Landschaft. Und als ich dann 40 wurde, habe ich gedacht, okay, also wenn ich jetzt nicht losfahre, dann mache ich es nie mehr. Und da habe ich mir halt von meinem Vater Geld geliehen. Der fand ja das gut, dass ich das gemacht habe. Mein Dispo-Kredit ein bisschen ausgenutzt und habe mir so einen ganz alten, gebrauchten Land Rover gekauft.
Sie hätten ja eigentlich ein Kamel kaufen müssen, ne, wenn Lawrence of Arabia...
Es wäre besser gewesen, absolut. Also ich habe auch auf dieser Reise gelernt, dass man wirklich... Noch besser wäre es gewesen, wenn ich eine Kameltour gemacht hätte, so ganz langsam, weil man dann erschließt sich so die Schönheit dieser Landschaft.
Also wenn wir richtig verstehen, dann sind Sie A, alleine, B, als Frau mit einem Geländewagen durch die algerische Wüste gefahren. Haben Sie da irgendwie auch mal Bedenken oder Angst gehabt?
Ja, also Leute haben mir immer gesagt, du bist so mutig, aber ich denke, das ist gar nicht mutig, sondern einfach mein Bedürfnis war größer als meine Angst. Und dann lebt man halt mit der Angst. Und meine größte Angst war halt die Lastwagenfahrer. Ja? Ich habe damals über Rassismus geforscht und man hat ja trotzdem Stereotypen im Kopf. Die gehen ja davon nicht weg, dass man Dinge weiß, sondern die hat man ja sozusagen von klein auf aufgenommen. Und ich hatte immer Angst, dass diese Lastwagenfahrer, dass die mich irgendwann mal stoppen und da irgendwelche schrecklichen Dinge passiert. Und so gegen Ende der Reise war ich abgefahren, um schlafen zu gehen, Abendbrot zu machen. Und da war ich so hinter eine Düne gefahren, von der Piste ab und dachte, ich bin nicht sichtbar. Und dann kam plötzlich so ein Mensch irgendwoher und der sah aus wie so das Stereotyp eines gefährlichen Menschen aus diesen alten, wissen Sie, aus diesen alten US-Filmen.
Mhm.
Ja, genau. Und er sagte, sind Sie alleine? Und ich wollte sagen, nee, da kommen gleich Freunde und so. Aber ich dachte, es ist ja idiotisch, wenn er dann wartet und da kommen keine Freunde. Ja, ich bin alleine. Ja, wie schön, sagt er, dann hole ich mal meinen Kollegen und dann können wir ja zusammen Abend essen. Und dann kam also dieser Laster und dann kam noch dieser zweite Mensch dazu. Und ich dachte, wie verhalte ich mich jetzt? Am besten, ich mache so auf Kumpel. Ne? Wir sind Kumpel, wir sind Herren und Herrinnen der Landstraße sozusagen und haben wir angefangen, so ein Gespräch über die Straßen, welche gefährlich sind, welche man lang gefahren sind und so weiter und so fort. Und derweil haben die Essen gekocht, Couscous, das dauert immer ganz lange. Der Couscous muss raus und dann muss er mit Öl eingerieben werden und dann wieder gedämpft werden und so weiter. Und es ging alles sehr schön eigentlich. Und dann fragte mich einer, weil der Mond aufgegangen war, können Sie mir mal erklären, warum der Mond solche dunklen und hellen Flecken hat? Und dann habe ich also gemeint, okay, das ist eine Landschaft wie hier, da gibt es Berge, da gibt es Täler. Und dann sagt er zu seinem Kollegen, siehst du, habe ich ja doch immer gesagt. Und dann hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt bin ich hier anerkannt irgendwie als Fachfrau der Astrologie und so. Mir kann nichts weiter passieren. Wir redeten also weiter, erzählten Geschichten. Mhm. Später gingen wir schlafen ins Auto. Ich machte meine Vorhänge zu von dem Land Rover und hatte mich gerade zu Bett gelegt, meinen Schlafanzug angezogen und plötzlich klopft es ans Fenster. Und ich dachte, oh mein Gott, jetzt passiert. Und da sagt er, ja, wann soll ich dich morgen zum Frühstück wecken?
Also das ist dann Beispiele für so Geschichten, die trotz Bedenken dann ganz anders laufen und im Grunde so, wie man sich erhofft, dass es auch ein Miteinander gibt, wie in Ihrem Fall dann mit diesen LKW-Fahrern, die Sie da getroffen haben. Und gut, dass Sie so viel Ahnung hatten. Sie mussten lernen, mit dem Kompass umzugehen da.
Ja, das stimmt. Also ich hatte mir einen Kompass, ich hatte das natürlich vorbereitet, so ungefähr ein Jahr lang zu Hause. Ich hatte mir einen Kompass gekauft und ein Buch, wie gehe ich mit einem Kompass um. Und gut, aber das hat man dann nicht alles auswendig. Und dann war ich in einer Gegend, wo die ganzen Schilder weggeweht waren, weil da so ein Sandsturm gewesen war. Und da war also Sand und da waren Gebirge. Und dann stand ich da mit meiner Militärkarte, die ich hatte, sonst hätte ich da gar nicht durchfahren können. Die Polizei passt da auf, dass man gut ausgerüstet ist. Und dann hatte ich meinen Kompass und mein Buch, wie gehe ich mit einem Kompass um, und habe dann immer diese Höhenlinien angeguckt und verglichen mit den Bergen neben mir, ob die den Bergen entsprechen. Und das war ein bisschen aufregend, weil ich im Grunde gar kein gutes Orientierungsgefühl habe. Ja? Aber wie Sie hören, ich habe es geschafft.
Sie haben es geschafft. Frau Rätzel, ich weiß schon, wir könnten uns noch eine Stunde unterhalten. So viel Zeit haben wir leider nicht. Warum wollten Sie uns genau und gerade von dieser Reise berichten und erzählen? Was war das ganz Besondere, was Sie sozusagen Ihr weiteres Leben geprägt hat?
Ja, ich würde sagen, man denkt ja immer, wenn Leute in die Wüste fahren, dann haben sie irgendwie so was Mythisches und so. Das hatte ich gar nicht. Ich wollte einfach nur in dieser Landschaft sein. Aber ich muss sagen, es hat mich schon geprägt für das weitere Leben, und zwar, ich habe Gelassenheit gelernt. Gelassenheit und auch so das Gefühl, okay, mir kann nichts passieren. Ich habe es geschafft, da durchzukommen. Und mein Auto war auch eine Weile kaputt. Also, ich kann allen Dingen mit Gelassenheit entgegensehen.
Das ist ein gutes Rezept, auch für jedwede Herausforderung, die wir alle in unserem Leben haben, diese Gelassenheit dann auch mitzunehmen durch das ganze Leben. Frau Rätzel, wir haben leider nicht mehr Zeit. Es ist aber wunderbar, dass Sie uns ein wenig Einblick gegeben haben in die Reise. Man kann es so nicht sagen, die Reise Ihres Lebens, weil Sie haben ja viele Reisen gemacht und haben wahrscheinlich auch, so hoffen wir und wünschen wir Ihnen, viele Reisen noch vor. Ein Gruß nach Barcelona. Danke für den Bericht. Schön. Hören Sie bitte weiter zu dem Sonntagsspaziergang hier im Deutschlandfunk. Ja, da fallen mir noch 1000 Fragen ein, die ich sehr gerne mit Nora Rätzel, unserer Hörerin in Barcelona, besprochen hätte. Aber meine Damen und Herren, wenn Sie von Ihrer Reise, und es muss gar nicht so weit weg sein, das kann auch das Sauerland sein, wenn Sie in Wuppertal wohnen oder der Bayerische Wald, wenn Sie aus Regensburg kommen, erzählen Sie uns, schreiben Sie uns ganz kurz, wenn Sie möchten, wovon Sie uns und den Hörerinnen und Hörern berichten möchten von Ihrer besonderen Reise. Schreiben Sie einfach an die Reiseredaktion im Deutschlandfunk, das kommt dann richtig an, oder Sie adressieren eine Mail an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Ja, wenn man nicht so richtig weg kann in andere Länder, dann schaut man, was kann ich denn vor der Haustür machen? Und meine Kollegin Nadja Satter hat einige Herrschaften zu Wort kommen lassen, wie die denn damit umgehen, dass sie vor die Haustür gehen und dann eine Art Urlaubsgefühl erfahren möchten.
Ich bin ein bisschen außer Atem. Das liegt daran, dass ich hier gerade einen Berg erklimme. Ich habe ja das Glück, in Freiburg zu wohnen. Wenn Freiburg das Tor zum Schwarzwald ist, dann wohnen wir sozusagen genau zwischen dem linken und dem rechten Torbogen. Und ich könnte mir eigentlich keinen schöneren Ort vorstellen. Das weiß ich seit ungefähr 3 Jahren. Damals wollten wir in Urlaub fahren und haben überlegt, was im Urlaub eigentlich alles wichtig ist, und haben eine Liste gemacht. Und auf der Liste standen dann lauter Sachen, aber was nicht drauf stand, ist lange Anfahrt und viel Packen. Und deswegen haben wir dann hier auf einem Campingplatz einen Kilometer von hier entfernt Urlaub gemacht und seither weiß ich, ich will eigentlich nirgends anders sein. Zumal jetzt in solchen Krisenzeiten könnte ich mir keinen besseren Ort vorstellen. Und so war ich auch gerade mit meiner Familie hier wieder am Rosskopf unterwegs. Wir haben geguckt, wo der Specht, den wir in letzter Zeit immer zur gleichen Uhrzeit an derselben Stelle sehen, ein Buntspecht, Pärchen, wo die eigentlich ihre Höhle haben. Haben uns in den Baum gesetzt, der so bequem ist, dass man gar keine Hängematte braucht. Und ich fahre jetzt gerade hier noch mit meinem Mountainbike hoch, weil ich noch mein persönliches Projekt habe. Ich will den Rosskopf Everesten, das heißt so oft hoch und runter fahren, dass ich die 8800 irgendwas Meter zusammen habe. Dafür fehlen mir noch ungefähr 100 Höhenmeter. Die mache ich jetzt. Und ich hoffe, das bleibt auch noch eine Weile so, dass alle gesund bleiben. Wenn nicht, wird man sehen, wie es dann weitergeht.
Hallöchen, ich bin eine 23-jährige Studentin aus Köln und heute wäre mein zweiwöchiger Urlaub am Gardasee in Peschiera zu Ende gegangen. Ja, ich wäre dann mit meinem Freund und mit seiner recht großen Familie hingefahren. Das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht und auf einem Campingplatz haben wir dann da verschiedene Hütten gemietet. Ja, das ist dieses Jahr natürlich leider ausgefallen. Stattdessen war ich viel in der Heimat von meinem Freund. Ist ein bisschen ländlicher da und wir haben dann da ein bisschen Sonne getankt und sind viel spazieren gegangen. Und jetzt verbringe ich meine Zeit hier in Köln. Ja, ich habe angefangen zu basteln, habe angefangen zu backen, gucke ansonsten auch viele Filme und hänge so ein bisschen rum. Aber ich versuche jetzt ein bisschen mehr Fahrrad zu fahren und an die Luft zu kommen. Und irgendwie übersteht man das Ganze schon. Mein nächster Urlaub über Pfingsten ist leider auch ausgefallen. Also muss ich gucken, wie ich mir die Zeit hier schön mache.
Normalerweise wäre ich jetzt mit meiner Freundin in Andalusien und würde da surfen, weil das eigentlich mein größtes Hobby ist und ich einfach die Sonne genieße, das Freisein, das freie Gefühl, das Wasser, die Wärme, alles, was Andalusien und das Surfen so für mich ausmacht. Da das aber gerade nicht geht, bleibe ich gerade hier und versuche, meinen inneren Vagabunden, meinen inneren Rumtreiber zu befriedigen, indem ich viel wandern gehe, viel draußen bin, viel jogge. Ich habe mir Rollerskates geholt und ein Skateboard gekauft, mit dem ich jetzt viel draußen bin, die man ganz gut so als Surf-Alternative benutzen kann. Die einem zwar nicht das gleiche Gefühl geben, aber so ein kleines bisschen Freiheit kommt dabei auch schon rum. Und das ist eigentlich ganz, ganz angenehm. Obwohl ich das Reisen sehr vermisse, muss ich sagen.
Ja, das war der Sonntagsspaziergang mit den Reisenotizen. Andrea Stopp bereitet eine neue Ausgabe vor für die nächste Woche. Ich werde wahrscheinlich genauso überrascht sein wie Sie. So hoffe ich jedenfalls. Bis dahin, Gruß aus Köln.
Wenn jetzt Sommer wäre, dann wäre ich hinterher, mir ein Shirt anzuziehen und dann ab ans Meer. Und der Winter hier läge hinter mir, ich hätte ein Eis auf der Zunge und würde nicht mehr frieren. Und wenn bei dir jetzt gerade Sommer ist und du zu Hause sitzt und nicht rausgehst, weil du mal wieder vom TV klebst, dann denke daran, wenn der Tag dich verliert. Oh, dass sich das Wetter ändern wird. Wenn jetzt Sommer wäre, 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 wenn jetzt Sommer wäre. Wenn jetzt Sommer wäre in meiner Heimatstadt, dann würde ich raus aus dem Hof und dann ab aufs Rad. In die Batze fahren und vom Dreier springen und nachts auf der Straße Jack Johnson singen. Und wenn bei dir jetzt gerade Sommer ist und du zu Hause sitzt und nicht rausgehst, weil du mal wieder vom TV klebst, dann denke daran, wenn der Tag dich verliert. Oh, dass sich das Wetter ändern wird. Wenn jetzt Sommer wäre, 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 wenn jetzt Sommer wäre. Bei mir
jetzt gerade Winter ist und ich den Sommer so vermisse, send ich Grüße aus dem Winter an all die Sommerkinder. Wenn jetzt Sommer wär, wenn jetzt Sommer.